Wenn wir die Taktikstrategie der Sünde durchschauen, ist es einfacher, gegen die Sünde anzukommen. Und über das möchte ich heute gerne predigen. Die Predigt stammt aus einer Predigreihe, wo ich so ein bisschen über unbekanntere Texte predigt habe. Also über Texte, die man jetzt vielleicht nicht schon 10 Predigen gehört hat. Und die Predigt heute stammt aus Sprüche 5. Und ich lese den Text mal mit uns zusammen vor. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Einsicht, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse, Erkenntnis zu bewahren. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tod hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. So bahnt sie nicht den Weg des Lebens, haltlos sind ihre Tritte, sie erkennt es nicht. So gehorch mir nun, meine Söhne, und weich nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen. Dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus. Und müsstest hernach seufzen, wenn der Leib und Leben vergehen. Und sprechen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen inmitten der Versammlung und Gemeinde. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Deine Quellen sollen herausfließen auf die Straßen und Wasserbäche auf die Gassen. Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn, und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Denn Frevler werden seine Missetaten fangen, und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Er wird sterben, weil er Zucht nicht wollte, und um seiner großen Torheit willen taumelt er. Wir merken in diesem Text, da wird eine ganz konkrete Sünde beschrieben. Es geht um Ehebruch. Aber das, was da steht, das gilt eigentlich für jede Sünde. Und wir werden heute Morgen so ein paar Prinzipien anschauen. Wir werden zuerst mal anschauen, wie ist Sünde überhaupt. Dann werden wir anschauen, was sind die Konsequenzen von Sünde. Und das Dritte, wie können wir uns vor Sünde schützen. Und der Text hat eigentlich auch ganz viel mit dem Bußtag zu tun, den wir heute eben feiern. Und weil der Text im Sprüchebuch steht, hat er auch ganz viel mit Weisheit zu tun. Und darum habe ich die Predigt auch überschrieben mit Weisheit im Umgang mit Sünde. Jetzt lese ich noch einmal den Vers 4. Dort wollen wir mal, sehen wir nämlich, wie Sünde aussieht. Nächste Folie bitte. Im Vers 4 heisst es, oh, jetzt bin ich da verschoben. So. Vers 3, Entschuldigung. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig und ihre Kehle ist glatter als Öl. Wie schon gesagt, es geht hier eigentlich um eine konkrete Sünde. Es geht um Ehebruch. Es geht darum, dass ein Mann verführt wird, eben zu einer anderen Frau zu gehen. Und jetzt wird da gesagt, ihre Lippen sind süß wie Honig. Und das können wir jetzt gerade ein bisschen ausdehnen und sagen, Sünde kann süß sein wie Honig. Also unglaublich anziehend, unglaublich verlockend. Jetzt habe ich gedacht, wenn es da schon um Honig geht, nehme ich da mal Honig mit. Jetzt dürfen die Kinder mal vorkommen. Dürfen wir da mal so ein Stäbchen rausnehmen. So, und jetzt dürft ihr ein bisschen Honig probieren. Und, wie ist es?
Fein.
Fein, he? Da würde man locker noch einmal nehmen. Genau so ist es. Also, ich gebe euch jetzt nicht noch eins, dass ihr noch ein bisschen Honig habt für mich selber. Aber ich kann mal auf Platz gehen. Dankeschön. Also, Sünde ist süß wie Honig. Sünde wirkt manchmal unglaublich verlockend. Und wenn man so ein Glas Honig sieht und man darf probieren, dann sagt man sofort ja. Und so kann Sünde sein. Natürlich, es gibt auch die anderen Sünden. Es gibt auch die Sünden, die wir vielleicht verabscheuen, Sünden, die wir eklig finden. Aber es gibt eben auch die anderen. Es gibt so die paar Sünden, die wir denken, oh, die sind so verlockend. Und das ist etwas Erstes, wo wir uns einfach bewusst sein müssen im Umgang mit Sünde. Sünde kann unglaublich verlockend aussehen. Und ich bin überzeugt, auch wenn wir Christ sind und auch wenn wir schon Jahre, Jahrzehnte lang Christ sind, das Verlockende, das behalten die Sünde. Sünde sieht süß aus. Sünde verspricht uns einen Gewinn, könnte man auch sagen. Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele machen, was so Gewinn kann sein, was uns Sünde verspricht. Ich nehme also als offensichtliches Beispiel Diebstahl. Stellen. Also wir nehmen uns etwas, das uns nicht gehört. Das können so kleine Sachen sein, vielleicht aus dem Küchenschrank, die die Eltern eigentlich nicht wollen, dass wir es rausnehmen. Es können auch ein bisschen grössere Sachen sein, aber das verspricht uns etwas. Oder wir haben nachher etwas, das wir vorher nicht hätten gehabt. Und wir versprechen uns vielleicht sogar von dem, was wir uns da jetzt genommen haben, das uns nicht gehört, etwas, wo wir denken, es macht uns glücklich. Aber es gibt auch noch ein bisschen weniger offensichtliche Beispiele. Zum Beispiel Lügen. Warum sagen wir manchmal nicht die Wahrheit? Doch darum, weil die Wahrheit uns in ein nicht gutes Licht stellen. Vielleicht wollen wir, dass die anderen Menschen ein bestimmtes Bild von mir haben. Also vielleicht möchte ich gerne, dass sie glauben, ich bin anständig oder ich bin fleissig oder was weiß ich. Und die Wahrheit, das würde mein Bild ins Wanken bringen. Und vielleicht glaube ich sogar, nur wenn ich das Bild von mir aufrechterhalten kann gegen aussen, nur dann werde ich geliebt von anderen Menschen. Nur dann komme ich Respekt und Anerkennung über. Und darum nehme ich es vielleicht manchmal mit der Wahrheit nicht so genau. Auch da, ich habe einen Gewinn davon. Es verspricht mir etwas. Sünde kann aber auch aus anderen Gründen verlockend sein. Manchmal verspricht mir Sünde auch Abwechslung. Es verspricht mir, es hilft mir, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinem Frust fertig zu werden. Das sind so die Fluchtverhalten, die wir haben. Oder? Wir hocken vor einem PC und surfen stundenlang im Internet auf Seiten, die eigentlich nicht gut sind. Oder wir gamen stundenlang, oder wir essen in Frust rein, oder was auch immer, oder gehen shoppen, dass es mir wieder etwas besser geht. Das sind so die Fluchtverhalten. Auch da, Sünde verspricht mir etwas. Und sogar im zwischenmenschlichen Bereich verspricht mir Sünde manchmal etwas. Warum trage ich manchmal bei anderen Menschen Groll und Hass noch lange mit mir um? Weil ich doch glaube, ich kann damit dem anderen zeigen, hey, du hast mich im Fall verletzt. So gehst du nicht mit mir um. Eigentlich ist es schizophren, oder? Wenn wir so Groll und Hass mit uns umtragen. Eigentlich schaden wir uns am meisten selber. Und trotzdem, auch da, Sünde ist süß wie Honig, es verspricht mir etwas. Es verspricht mir, ich kann dem anderen zeigen, du hast mich verletzt. Jetzt zahlt er es zurück. He? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieser Eigenschaft von Sünde einfach bewusst sind. Sünde kann unglaublich verlockend sein. Und ich glaube, wenn wir uns das nicht bewusst sind, geben wir uns auch viel leichtfertigere Situationen rein, wo wir dann versucht werden. Wenn wir den Eindruck haben, ja, Sünde, nein, da stehe ich drüber, da bin ich genug stark, dann ist die Gefahr gross, dass ich eben versage. Und darum ist das Erste, oder auch Weisheit im Umgang mit Sünde heisst, dass ich mir bewusst bin, Sünde verspricht mir etwas, Sünde kann verlockend sein. Jetzt geht es in unserem Text aber auch darum, dass Sünde Konsequenzen hat, Folgen hat. Und das gehört natürlich auch dazu, hat es verlockend, das ist so wie die eine Seite, aber Sünde hat nachher auch negative Konsequenzen. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen und den ersten lesen wir gerade im Vers 4. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn man es also sozusagen gegessen hat, wird es bitter. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt nehme ich auch noch etwas Bitteres mit. Jetzt könnt ihr noch einmal vorkommen, King. Oh. Könnt ihr noch einmal kommen? Hey, vorher sind sie schneller gekommen, hat es mir gedacht. Könnt ihr Schnitz nehmen und Probieren. Also wenn ihr es nachher nicht gerne habt, könnt ihr es euch zurück tun. Wie ist es? Oh. Fein, okay, du hast gerne bitter. Bei dem Teil verzieht ein bisschen zu mau. Ist sie nicht bitter, ist sie süß? Okay. Ich denke, das ist ein Grapefruit, sollte bitter sein. Okay, aber ein bisschen bitter ist es. Okay, danke euch. Also, Sünde wird bitter. Offenbar ist das ein recht süßes Grapefruit. Aber wenn ihr schon mal etwas Bitteres gegessen habt, dann merkt ihr auch, oder, das ist so ein Geschmack, den man im Mund hat. Den bringt man nachher nicht mehr so leicht weg. Und bei Sünde ist es auch so. Und das macht eigentlich mehrere Sachen deutlich. Erstens einmal, Sünde verspricht mir etwas, das sie nicht halten kann. Also, Sünde verspricht mir, süß zu sein wie Honig. Aber letztlich, wenn ich es gegessen habe, ist es bitter. Und die Erfahrung haben wir vielleicht auch schon gemacht. Es sieht am Anfang so verlockend aus. Aber dann plötzlich merkt man, oh, eigentlich war es gar nicht so gut gewesen. Eigentlich lässt es mich leer zurück. Das andere auch, wenn man eben etwas Bitteres, mal wirklich Bitteres gegessen hat, dann merkt man, oh, okay, jetzt habe ich den bitteren Geschmack im Mund, den ich fast nicht mehr wegbringe. Und bei Sünden kann es auch so sein, dass man denkt, oh, hätte ich es noch nicht gemacht, aber man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und dann heisst sie auch noch, sie ist auch scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Es gibt einem einen Stich ins Herz. Und das heisst auch, wenn man gesündigt hat, kann man nachher ein schlechtes Gewissen haben. Jetzt möchte ich gerade etwas Wichtiges sagen. Wir haben nicht immer nur dann ein schlechtes Gewissen, wenn wir gesündigt haben. Unser Gewissen ist von verschiedenen Sachen geprägt. Hoffentlich von der Bibel, aber auch von unserer Erziehung, die wir bekommen haben und von Erfahrungen. Und es kann durchaus sein, dass ich auch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht gesündigt habe. Es kann zum Beispiel sein, dass ich jemandem Nein gesagt habe. Und ich weiss, es war eigentlich richtig, dass ich Nein gesagt habe und trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Es gibt auch das Umgekehrte. Ich habe auch Sündig und gar kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil mein Gewissen einfach abgestumpft ist. Und trotzdem werden wir es erleben, wenn wir sündigen, dass eben ein schlechtes Gewissen kommt. Und das Problem am schlechten Gewissen ist immer, dass ich anfange zu glauben und es hat mich Gott nicht mehr gern. Und das stimmt nicht. Also das ist so eine erste Folge von Sünde, ich habe ein schlechtes Gewissen. Eine zweite Folge lesen wir im Vers 5. Ihre Füße laufen zum Tod hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Sünde führt zum Tod. Das kann jetzt auf zwei Arten gemeint sein. Wir haben gesehen, es geht um Ehebruch. Auf Ehebruch ist im Alten Testament Todesstrafe gestanden. Also das heisst, wenn ich sündige, kann ich mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ich hatte in der Oberstufe einen Schulkollegen gehabt, der hat irgendwann mal einfach klauen in Warenhäusern, wo er gemerkt hat, das ist viel günstiger als kaufen. Er hat irgendwann sogar angefangen, die Sachen, die er geklaut hat, auch noch verkaufen. Da hat er noch einen Gewinn gehabt. Aber ja, irgendwann mal ist er verwutscht worden. Und er ist mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Aber der Schritt für den Tod kann noch etwas anderes meinen. Gott verspricht uns ja das ewige Leben. Und das ewige Leben kommen wir nicht erst über, wenn wir mal gestorben sind und bei Gott sind, sondern das ewige Leben kommen wir schon hier über. Und das ewige Leben ist ein Leben mit Sinn, erfüllt mit Freude, ein Leben in Frieden. Das ist das, was Gott uns verspricht. Und wenn wir sündigen, dann stellen wir das Leben von Gott aufs Spiel. Dann erfahren wir es nicht mehr gleich. Und es kann sich so zeigen, dass, vielleicht, dass wir nicht mehr gleich frei sind. Sünde kann auch einfach gefangen nehmen. Und das ist nicht mehr das Leben, das Gott uns geben möchte. Vielleicht erleben wir keine Freude mehr, weil irgendwo Sünde bestimmt in meinem Leben. Vielleicht muss ich mich eben ständig verstellen, weil ich ein Bild von mir aufrechterhalten will und merke, das ist unglaublich anstrengend. Und das alles hat nichts mit dem Leben zu tun, das Gott uns eigentlich geben möchte. Eine dritte Folge lesen wir im Vers 10. Dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus. Sünde kann auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wenn wir da in diesem Beispiel bleiben vom Ehebruch, ist klar gewesen, dass die Frau hat können schwanger werden und es ist dazu mal ganz klar gewesen, der Mann muss für das Kind sorgen. Also es hat wirtschaftliche Konsequenzen. Und auch heute kann Sünde noch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Ich habe vorhin ein Beispiel gemacht von dem Schulkollegen, der geklaut hat. Ich weiss noch, er hat eine relativ teure Busse müssen zahlen, nachher, als er verrutscht worden ist. Also das hat Konsequenzen gehabt. Aber wir können uns bei uns fragen, vielleicht, wo hat Sünde Konsequenzen? Ich mache einfach ein Beispiel. Es kann sein, dass unser Hobby eigentlich unser Gott ist im Leben, so ein Götz. Oder? Mein Hobby, da glaube ich, das ist das, was mir Sinn gibt im Leben, das macht mich glücklich. und vielleicht gebe ich wegen dem unglaublich viel Geld für mein Hobby aus. Nichts dagegen, dass wir Geld für unser Hobby ausgeben, das ist gut, aber wenn unser Hobby zum Götz wird, dann wird unser Hobby meistens auch teuer. Also Sünde kann wirtschaftliche Konsequenzen haben. Und dann noch eine letzte Folge im Vers 22. Denn Frevler werden seine Missetaten fangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Vorher geht es um Gott, der heißt im Vers 21, denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf alle Menschengänge. Und das macht deutlich, Sünde hat auch Einfluss auf unser Verhältnis mit Gott. Sünde führt dazu, dass wir eben den Segen von Gott nicht wirklich erfahren. Und ich kann es sogar noch ein bisschen stärker formulieren. Sünde trennt uns letztlich vor Gott. Und das ist auch noch heute so. Und einfach, wenn wir uns das bewusst sind, wird das, was Jesus für uns da hat, ein umso grösseres Geschenk, wenn wir wissen, Gott hat eine Lösung gesucht, dass wir nicht mehr getrennt sein vor Gott. Und Gottes Antwort ist eben gesehen, dass er seinen Sohn Jesus Christus hier auf die Welt geschickt hat. Und Jesus hat erstens mal gezeigt, was es heisst, sündlos zu leben. Aber Jesus war auch parat, Konsequenzen, die schlimmsten Konsequenzen von der Sünde auf sich zu nehmen. Und das ist passiert, als er am Kreuz gestorben ist. Dort hat er die Trennung zu Gott selber durchlebt. Dort war er in der grössten Hoffnungslosigkeit drin, die es überhaupt noch gibt. Er war vollkommen vom Segen und vom Leben von Gott getrennt, als er dort am Kreuz gehangen ist. Und das hat er gemacht, dass ich die Konsequenzen nicht mehr tragen muss. Und wenn ich Jesus sage, Jesus tut mir leid, wo ich gesündigt habe, wo ich der Sünde nachgegeben habe, wo ich geglaubt habe, dass Sünde eben süß ist wie Honig, tut mir das vergeben. Es tut mir leid. Aber Jesus ist auch wieder vom Tod auferstanden und hat darum auch die Macht von der Sünde besiegt. Und wie gross die Macht von der Sünde ist, wird eben wieder daran deutlich, dass sie manchmal so unglaublich verlockend und anziehend scheint. Aber wenn ich sage, Jesus, komm du in mein Leben, führ du mein Leben, bist du Gott, bist du Herr in meinem Leben, dann kann Jesus die Macht auch von der Sünde in meinem Leben durchbrechen. Er kann mir helfen, dass ich nicht immer wieder darauf hineinfallen muss, auf das Verlockende von der Sünde. Und das sollten wir uns einfach bewusst sein. Jesus hat die schlimmsten Konsequenzen von der Sünde getragen. Das heisst nicht, dass Sünde nicht immer noch Konsequenzen hat. Die, die wir angeschaut haben, die Konsequenzen, die müssen wir immer noch tragen. Und es ist so, es gibt Sünden, die haben Konsequenzen, die mein ganzes Leben beeinflussen können. Und trotzdem, die schlimmsten Konsequenzen, die hat Jesus getragen. Ich muss nicht mehr getrennt sein von Gott. Und wenn ich merke, jetzt habe ich wieder mal versagt, jetzt bin ich wieder mal der Sünde auf den Leim gegangen, dann darf ich Jesus sagen und sagen, Jesus, tut mir leid, vergib mir. Und hilf mir jetzt auch, dass ich nicht wieder das Gleiche glauben muss, wenn die Sünde das nächste Mal da ist und so verlockend scheint. So, Sünde hat also Folgen, hat also Konsequenzen. Aber jetzt lesen wir in diesem Text auch noch ein paar Punkte, was uns helfen kann, dass wir der Sünde nicht immer wieder nachgeben müssen. Und ich fange mal an mit Vers 1, da heisst es, mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Einsicht, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren. In diesen Versen stehen ein paar Worte wie Weisheit, Einsicht, guter Rat, Erkenntnis. Und genau das braucht es, dass wir der Sünde nicht immer wieder nachgeben. Jetzt ist spannend, dass ganz am Anfang des Sprüchebuch heisst, der Anfang von aller Weisheit und Erkenntnis, das ist Gottesfurcht. Also das heisst, Gottesfurcht führt zur Erkenntnis und Erkenntnis führt dazu, dass wir Nein sagen zur Sünde. Jetzt, was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht im Kern ist eigentlich mein absolutes Vertrauen auf Gott. Jetzt, das klingt so einfach, oder? Gott vertrauen. Wenn ich so in die Runde frage, würde wahrscheinlich alle sagen, ja, das mache ich. Aber ich glaube, manchmal so in der konkreten Situation ist das gar nicht so einfach. Gott vertrauen heisst, dass ich Gott wirklich vertraue. Er hat alles im Griff in meinem Leben. Er meint es wirklich gut. Er liebt mich. Haben wir da nicht manchmal schon Zweifel dran, dass es so ist? Gott vertrauen heisst, ich vertraue all seinen Verheißungen. Zum Beispiel dieser Verheißung, mir wird nichts mangeln. Oder eben dieser Verheißung, uns dienen alle Sachen zum Besten, wenn wir Gott lieben. Und Gott vertrauen heisst auch, ich vertraue darauf, dass seine Gebote gut sind. Und da sind wir auch ehrlich, bei vielen Geboten die sehen wir ein, warum sie in der Bibel stehen. Aber vielleicht gibt es so ein, zwei Gebote, wo wir denken, warum stehen die nur da? Ich kann doch guter Christ sein und das Gebot übertreten, das geht doch. Warum hat Gott nur so ein Gebot gegeben? Gott vertrauen heisst, ich vertraue seiner Gebote, sind wirklich alle gut. Und wenn wir das Vertrauen auf Gott haben, dass wir ganz viel machen und wird uns auch helfen, dass wir der Sünde widerstehen können. Weil manchmal entsteht Sünde darum, weil ich eben den Eindruck habe, mir fehlt etwas. Ich brauche eigentlich mehr Sackgeld, oder? Ich brauche mehr Geld. Dann nicken ein paar, he? Hast du die Eltern gesehen? Aber ich will euch jetzt auch gerade sagen, Gott vertrauen heisst eben zu wissen, also Gott vertrauen, hey, er gibt mir genug, mir mangelt nichts, ich habe nicht zu wenig. Und auch jetzt, wenn ich gerade in einer schwierigen Situation bin, auch wenn ich jetzt gerade absolut frustriert bin, Gott hat immer noch gute Gedanken über mein Leben. Das ist Vertrauen auf Gott. Und dort, wo wir anfangen zu zweifeln an Gott und an seinen Verheißungen, dort tun wir die Tür auf zur Sünde. Weil dann haben wir nämlich den Eindruck, jetzt fehlt mir etwas. Und dann kommen wir zum Fluchtverhalten oder dann nehmen wir uns etwas, das uns nicht gehört. Und darum zu vertrauen auf Gott, ist mal etwas ganz entscheidend Wichtiges. Dann kommt der Vers 8, eine weitere Hilfestellung. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Also, da steht, gang nicht einmal in die Nähe vom Haus von dieser Frau. Gerade wenn du dir bewusst bist, dass ihre Lippen eben süß sind wie Honig. Und das können wir wieder ein bisschen allgemein formulieren und sagen, gang dem aus Weg, der für dich eine Versuchung kann sein. Und ich bin überzeugt, wir alle wissen, was eine Versuchung kann für uns sein. Gang dem aus Weg. Gang nicht am späten Abend noch vor einem PC. Lauf nicht am Kühlschrank vorbei, wenn du frustriert bist. Triff dich nicht mit Freunden, die einen schlechten Einfluss auf dich haben. Gang dem aus Weg, der für dich eine Versuchung sein kann. Ich weiss, das geht nicht immer. Aber dort, wo es geht, dort soll man es machen. Nächste Hilfestellung, Vers 12 und 13. Ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Wie konnte ich die Zucht verschmähen? Oder wir können es ein bisschen positiv formulieren und sagen, los auf die, die dir etwas sagen. Manchmal gibt es Menschen in deinem Leben, die merken, hey, das, was du da machst, das könnte ganz schlecht enden. Und die sagen es dir sogar. Aber die Frage ist, wie reagiere ich denn? Ich merke manchmal bei mir, wenn mir jemand so etwas sagt, wo mein Verhalten in Frage stellt, dann gehe ich so in die Abwehrhaltung. So im Sinn von, hey, was fällt dir eigentlich ein, dir so, mir so etwas zu sagen? Was massest du dir an? Und zudem, du bist auch nicht perfekt, du doch mal vor der eigenen Tür wischen, oder? Natürlich, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Aber wenn wir es so mal prüfen sollen, dann heisst das doch mal, wir hören mal her, was mir die Person sagt. Und wir prüfen es mal. Und vielleicht merken wir ja, vielleicht hat sie gar nicht Unrecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon gemerkt, als mir so eine Person etwas gesagt hat, und zuerst hat es mich vielleicht sogar aufgeregt, dass ich sagen, eigentlich hat sie recht. Und ich sollte darauf hören. Also, hören wir auf das, was uns Menschen sagen, die uns vielleicht gerne haben, die uns Nächsten, die uns kennen, hören wir mal zumindest her und prüfen es. Eine weitere Hilfestellung nachher im Vers 15 und 20. Das merken wir gerade auch sehr, eine bildhafte Sprache. Da trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Deine Quellen sollen herausfließen auf die Straße und Wasserbäche auf die Gassen. Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Recht bildhaft, was da gesagt wird, am Anfang steht, trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Und das ist ein Bild für die Liebe zu der eigenen Frau. Und damit heisst das eigentlich eine Freude an deiner eigenen Frau. Und da möchte ich jetzt wirklich etwas zu denen sagen, die verheiratet sind. Es ist spannend, oder? Wenn man so frisch verliebt ist, dann sieht man ja am anderen vor allem mal das Positive. Ich bin mit jemandem auf Facebook befreundet, der hat gerade eine frische Freundin und es ist herzzerreissend, was der über seine Freundin dort auf Facebook schreibt. Öffentlich, wohlverstanden, das alle können lesen. Und ich denke einfach, also ich freue mich für ihn, oder? Ich denke einfach manchmal, ich hoffe, es ist in einem Jahr, in 5 Jahren und in 10 Jahren auch noch so. Und natürlich, es ist normal, oder? Mit der Zeit merkt man ja, der andere hat seine Ecken und Kanten, das ist ja noch okay. Schwierig wird es dann, wenn ich am anderen nur noch das Negative sehe. Und das kann es durchaus geben. Und wenn dann jemand vom anderen Geschlecht kommt, wo mir genau das gibt, wo mir eben mein Ehepartner nicht gibt, dann ist die Gefahr gross für Ehebruch. Sei es in Gedanken oder sei es dann auch wirklich in Tat. Darum Freude ab deinem Ehepartner. Der hat ganz sicher gute Seiten, sonst hättest du ihn nicht geheiratet. Freude an dem, was du an ihm hast. Und wenn du sogar ihm noch sagen kannst, mit einem Kompliment, dann ist das natürlich umso besser. Wenn meine Frau da hocken würde, dann würde sie vielleicht denken, ja, da musst du aber auch noch viel üben. Ich weiss, dass es so ist. Kompliment machen ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber ich glaube, wenn wir das machen, erstens wird uns bewusst, was wir haben am anderen. Zweitens wird es auch beim Ehepartner etwas auslösen, wenn er ein Kompliment bekommt. So, aber das, was da steht, das gilt nicht nur für einen Ehebruch, das gilt wieder für jede Sünde. Bist zufrieden mit dem, was du hast? Bist zufrieden mit dem Sackgeld, das du hast? Bist zufrieden mit dem Lohn, den du hast? Bist du zufrieden mit deinen Eltern, die du hast, mit deinen Geschwistern, aber auch mit deinen Kindern? Bist du zufrieden mit dem? Ich glaube, manchmal entsteht Sünde darum, weil wir nicht mehr zufrieden sind. Und dann kommt es zum Neid, es kommt zum Vergleichen, es kommt zum Begehren. Und wir tun die Tür wieder die Tür auf. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? So, und jetzt noch eine letzte Hilfestellung. Im Vers 21 heisst es nachher, denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Gott sieht die Wege. Und das kann man jetzt auf 2 Arten verstehen. Man kann es einerseits mal als Warnung verstehen. Gott sieht, was du tust. Auch das, was du im Verborgenen tust. Auch das, was niemand sieht. Das ist so die Warnung daran. Aber es hat auch etwas Ermutigendes. Und zwar können wir da an aaronitisch Segen denken. Der beten wir ja, der Herr erhebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Und wenn Gott sein Angesicht über uns hat, dann sieht er unseren Weg. Und das kann uns Frieden geben. Und warum? Ganz einfach darum, wo Gott auch unseren Weg sieht. Und Gott sieht auch gerade, was schwierig ist und steinig ist. Gott sieht gerade, wo die Herausforderungen in der Ehe sind. Gott sieht, dass du vielleicht mit deinen Finanzen eher eng durch musst. Gott sieht, wo es vielleicht gerade schwierig ist in der Schulklasse, wo du es schwierig hast mit deinen Gespendeln oder mit einem Lehrer oder es einfach so schwierig ist, herzuhocken und zu lernen. Gott sieht das. Und Gott lässt dich nicht allein da drinnen. Und genau das kann uns auch Frieden geben, zu wissen, Gott ist mit uns. Es kann uns eine Zufriedenheit geben mit unserer Situation, in der wir drin sind, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und ich glaube, das ist eine der grössten Hilfen, die wir haben. Wenn wir den Frieden erleben, die Zufriedenheit, dann hören wir auf, uns zu vergleichen mit anderen, immer zu sehen, was der andere hat, was ich nicht habe. Und das kann uns helfen, dass wir Nein sagen können zur Sünde. Jetzt mir ist wichtig, dass sie so ein paar Hilfestellungen, die wir haben, das heisst jetzt nicht, wenn wir das alles befolgen, die Punkte, die wir jetzt angeschaut haben, dass es dann ein Kinderspiel wird. Dass es dann locker wird. Oder wenn wir so den Katalog da einhalten, dass wir dann so über die Versuchung schweben und gar nicht mehr versucht werden. Nein, so ist es nicht. Versuchung bleibt immer das Thema. Und trotzdem, wenn wir die Ratschläge da ernst nehmen, kann uns das helfen, dass wir eben nicht immer wieder der Sünde nachgeben. Und ich denke, das gehört auch zu Buße tun. Eben, dass wir einerseits sicher unsere Sünden bekennen, aber dass wir auch uns Mühe geben und eben mit der Hilfe von Gott rechnen, dass wir nicht immer wieder der Sünde nachgeben. So, jetzt möchte ich noch eins zusammenfassen und ich möchte das machen am Flipchart. So, Honigwaben sind das. Sünde kann süß sein wie Honig. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Also, Sünde verspricht mir etwas. Sünde wirkt verlockend. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wir können uns auch mal fragen, bei diesen Sünden, die bei mir vielleicht das Thema sind, warum mache ich sie immer wieder? Was ist denn das Verlockende daran? Das Zweite, Sünde hat Konsequenzen, hat Folgen. Das haben wir auch gesehen. Wir haben ein paar miteinander angeschaut. Wir haben gesehen, Sünde kann wirtschaftliche Konsequenzen haben. Sünde führt zu einem schlechten Gewissen, das ich habe. Und vielleicht dann nachher zur Folgerung, Gott liebt mich nicht mehr. Sünde führt dazu, dass ich das Leben, das Gott mir möchte, gerne nicht mehr im ganzen Ausmaß erfahre. Und vor allem, es hat Einfluss auf mein Verhältnis zu Gott. Aber dort haben wir auch gesehen, Gott hat die schlimmsten Konsequenzen, die schlimmsten Folgen von der Sünde hat er auf sich genommen am Kreuz. Die muss ich nicht mehr tragen. Und trotzdem, Sünde hat immer noch Konsequenzen. Und das Dritte, was wir nachher angeschaut haben, was kann ich schützen vor Sünde, wo wir ein paar Sachen gesehen haben. Was wir gesehen haben, ist, geh der Sünde aus dem Weg. Mach einen Bogen um das, was eine Versuchung sein könnte für dich. Wir haben gesehen, wir sollen auf einen Rat achten von Menschen, die uns Nächsten, die vielleicht sagen, du, schau mal, könnte das nicht ein problematischer Weg sein? Aber ganz wichtig ist, dass wir Vertrauen auf Gott haben. Dass wir wissen, er sorgt für uns und wir kommen nicht zu kurz und es mangelt uns wirklich nichts. Und er ist mit uns, auch auf diesen Wegen, die schwierig sind. Er lässt uns nicht im Stich. Und ich glaube, das ist die grösste Hilfe, die wir haben können, dass wir der Sünde nicht immer wieder nachgeben müssen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen und dann werde ich dann noch mit uns beten. Beten mit uns. Ja, Jesus Christus, ich will dir Dank sagen, ja, dass du die schlimmsten Konsequenzen von der Sünde getragen hast, wo du gestorben bist für uns am Kreuz. Dank dir, dass du bist verlassen worden vom Vater, dass wir das nicht müssen. Dank dir, dass du die Hoffnungslosigkeit selber erlebt hast, dass wir das nicht müssen erleben. Ich will dir Danke sagen dafür. Dank dir, dass du uns einfach auch nie im Stich lässt, auch dort, wo wir herausgefordert sind, wo wir in schwierigen Situationen sind, dass du gerade dann an unserer Seite bist und dass du gerade dann uns auch Frieden kannst geben. Und ich bitte dich, stärk du uns auch immer wieder zu vertrauen auf dich, dass es du wirklich gut meinst und dass du wirklich alles im Griff hast im Leben, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Bitte dich, Herr Jesus, hilf uns, dass wir Nein sagen zur Sünde. Bitte dich, dass wir uns bewusst sind, Sünde verspricht uns etwas, was sie nie halten kann. Und du hast eigentlich viel, viel das Bessere für uns parat. Hilf uns, dass wir dürfen da auch wachsen drinnen. Du siehst vielleicht auch, wo wir resigniert haben, wo wir mutlos sind worden, wo wir es einfach nicht schaffen. Ich bitte dich, dass wir dort dürfen einfach immer wieder neu mit deiner Hilfe rechnen und so erleben und dass wir dürfen der Sünde aus dem Weg gehen. Danke dir, dass du da an unserer Seite bist und uns kannst helfen. Amen.